Moin Leute, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Backspin Love and Hate. Der einzig echte, reale, richtige Hip-Hop-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir natürlich meine beiden Veteranen, Wingman an meiner Seite. Zwei Finger da an den 12-10ern, schön, dass du dabei bist.
Yes, Mahlzeit, schön wieder am Start zu sein.
Und der leitende Chefredakteur dieses Formates und damit die journalistische Ader von Love and Hate. Ich muss das erklären, er mag das nicht, wenn man ihn als Journalist bezeichnet, deswegen mache ich das immer ein bisschen deutlicher. Schön, dass du da bist.
Der Hip-Hop-Kultur-Daché, Prost Neues.
Genau. Stimmt, Prost Neues, erste Folge im neuen Jahr, ne? Und voller Motivation. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, habt eine gute Zeit gehabt und es ist ja normalerweise Weihnachten, die Zeit für Geschenke. Ich habe gedacht, ich bringe mal eins im Neujahr mit und so haben wir heute eine Premiere und ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich auch sehr darüber, denn wir haben einen Gast. Und ich glaube zum allerersten Mal bei Love and Hate, oder? Ja, ne?
Ja.
Ja, ich glaube. Yes. Zum allerersten Mal. Und er ist da, MC René, die Legende. Schön, dass du dabei bist, Alter.
Hi. Yeah. Danke für die Einladung.
Ich hoffe, du weißt, worauf du dich eingelassen hast hier.
Ich habe schon ein paar Folgen gehört von euch.
Ja, geil. Wir werden hier auf jeden Fall heute ein bisschen über Hip-Hop reden. Denn für jeden, der jetzt einsteigt, Love and Hate ist das Format, das euch so ein bisschen mehr von den Informationen links und rechts von dem geben soll, was ihr vielleicht sonst irgendwo findet. Weil unser Chefredakteur ganze Arbeit geleistet hat. Auch dieses Mal wieder eine tiefe Recherche, aber womit wir anfangen, ist diesmal nicht eine News, sondern wir haben natürlich einen Gast, der auch einen Grund hat, warum er so ein bisschen redseliger wird, denn du bist voll mitten in der Promophase für ein Album und haust raus ohne Ende so. Was ist da los, Alter?
Ja, also ich nenne das Konfiguration, ja, also im Grunde genommen bin ich schon seit März letzten Jahres in meiner Promophase, also als ich den ersten Track zu meinem neuen Album geschrieben habe, war ich schon direkt in der Promophase und habe diesen Prozess einfach noch ausgeweitet. Aber generell kenne ich euer Format und wurde ja auch schon das ein oder andere Mal thematisiert und freue mich dann natürlich jetzt auch in diesem neuen Jahr selbst zu Wort zu kommen.
Ja, das machen wir auch. Natürlich ist es auch ganz schön, wenn jemand wie du mal eine Meinung auf das geben kann. Denn wir wollen hier natürlich schon immer auch versuchen, nochmal so einen Blickwinkel mehr zu geben. Mhm. Wenn du sagst, du hast die Folgen bisher so gehört, wie oft hattest du die Faust in der Tasche und hättest auch gerne auf den Tisch gehauen und zu sagen, Base, was du da redest, ist Quatsch.
Nö, also ich bin ja nicht generell so, ja, deine Meinung zählt nicht. Jede Meinung zählt und deswegen ist es ja auch wichtig, dass es solche Podcasts gibt, um einen Diskurs zu fördern, der sich auch in Meinungsverschiedenheiten äußert. Von daher bin ich da tiefenentspannt. Müssen wir jetzt ein konkretes Thema aufmachen, dann könnte ich sagen, ja, sehe ich so oder sehe ich nicht so. Von daher habe ich da jetzt keinen Schuldigen oder so, wo ich sage, ich muss jetzt fronten.
Ja, es ist so schön, dass wir hier bei Love and Hate ja auch schon einfach mal über ein ganz simples Thema in der großen Grundsatzdiskussion gekommen sind.
Ja, das war schon oft so, wo wir dachten so, ach, das wird sehr lieb und sehr zärtlich, das Thema. Ja. Und dann haben wir uns halt die Köpfe eingeschlagen. das war so, oh wow, was ist da bloß passiert? Ja, komm, das wird ein schnelles Thema, lass mal 2-3 Minuten nochmal quatschen. Und schon war die Stunde um.
Ja. Was ich aber gemerkt habe, was tendenziell ein Reizthema ist, voller verschiedener Blickwinkel und Meinungen und Attitudes dazu, ist immer das Thema alt und neu, früher, heute. Ich meine, wir sind ja alle sozusagen Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltbeat, ne? Und durch mehrere Dekaden gewandert mit allen Höhen und Tiefen und mit allen Veränderungen und so. Und ich merke das ja auch selber in Posts, die ich verfasst habe, dass das halt ein Thema ist, was Gemüter spaltet. Und ich habe aber auch festgestellt, dass Leute nicht nur den Inhalt beurteilen, sondern vor allem auch noch mehr als den Inhalt, wer es sagt.
Ja.
Also könnte man als zum Beispiel MC René, der jetzt gesagt hat, die Rapper kennen ihre History nicht.
Das war ja schon immer so, ne? Also dass sozusagen die Person das Ganze, die Aussage nochmal multipliziert. So, ne?
Multipliziert. Aber wenn ich derselbe Typ bin, nur ein ganz anderer, also dieselbe Aussage macht, aber ein ganz anderer. Es ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Kiddie jetzt mit 18 einen Track macht, der so voll, ich sag mal, in Anführungsstrichen Boom-Bap-Einflüsse hat und so, sagen die alle, oh, guck mal, krass, ne? Und wenn das jemand macht, der, wenn jetzt ein Alter Trap macht, dann heißt es direkt so, ja, so und so. Das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Unabhängig vom eigenen geschmacklichen Horizont ist es halt immer so, wer es sagt, hat oft für die Leute mehr Bedeutung als teilweise, was man sagt. Und ich finde es halt gut, wenn man einen öffentlichen Raum betritt, wo man vielleicht auch eine kontroverse Meinung vertritt und dann darüber ausdiskutiert wird. Und finde es schade manchmal, dass sich die Lager so spalten und jeder so seine Meinung von vornherein präsentiert. Aber
verhärtet, wenn du Pech hast, verhärtet sich das leider so, ne? Also ja, dass man genau. Man, also, sind ja viele dick, ich bin auch ein Dickkopf so.
Wirklich?
Aber Nico weiß ja Wirklich? Nico freut sich jedes
Mal. Also er freut sich. Ja.
Das Schöne an Nico freut sich jedes Nico, du freust dich jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein bisschen einlenke und du dich wunderst, dass ich irgendwie doch eine Meinung mit dir teile. Weißt du? Ja.
Aber Nico muss mehr Diplomat sein, auch wenn er in seinen Interviews schon die Leute auch herausfordert. Muss der Nico vom Berufswegen, also in dem Bereich, mehr Diplomat sein als du? Auf ja, E-Base,
aber
oder?
Dabei bist du hier der Chefredakteur Base. Das ist natürlich Skandal. Aber das Schöne an dem Format ist auch, aber es gab auch Konstellationen, wo ich gedacht habe, ich schieße gegen zwei und auf einmal stand einer von beiden mit auf meiner Seite und ich wusste gar nicht. Ja, ja. So haben wir alle schon gehabt. Das ist eine sehr schöne Runde und ich freue mich darauf, dass wir heute zu viert sind. Wir werden nämlich jetzt auch loslegen und mal ein bisschen die News durchgehen, Base uns mitgebracht hat. Vorher hören wir aber noch mal einen Song. Du bist Gast und ich sag dir das: Ich mache jetzt gefühlt 250 Folgen Love and Hate. Ich durfte einmal mir Songs aussuchen und das war in der 250. Folge. Du bist in der ersten dabei, darfst direkt einen Song aussuchen. So viel dazu. Was willst du hören?
Ja, Godfather Don. Und der Dan weiß ja Bescheid, welchen Titel.
Du, Martin.
Wir haben ja alles schon abgesprochen.
Oh, jetzt mach mal eine Überraschungsgeschichte nicht. Die Spontanität wollte ich hiermit suggerieren.
Ach ist so, der Freestyle-Gedanke.
Ja, genau. Du weißt ganz genau.
Gedankenübertragung.
Ja, du weißt ganz genau, es geht hier gleich weiter bei Love and Hate.
Okay.
Backspin. Love and Hate geht weiter. MC René ist bei uns, Nico Dan und Base an ihrer Majestät Seite. Und wir reden jetzt über Nachrichten. Und die erste ist, mein lieber Base, gleich eine sehr traurige und tragische.
Ja, sehr traurig und tragisch. Die sozialen Medien sind voll, werden gesprengt von der traurigen Nachricht. Der Mann mit der eisernen Maske, MF Doom, ist leider verstorben. Und das leider schon viel zu früh. Also im Oktober war das. Es wurde Ende Dezember, glaube ich, erst bekannt gegeben von der Familie. Und der MF Doom ist erst 49 geworden. Und die Hip-Hop-Community, das ist ein weltweiter Schock, ne? So Schockstarre für ganz viele Leute. Und wenn man so die sozialen Medien verfolgt, was da so passiert, Nachruf und Bekundung, wie geil er war, was er gemacht hat, was er den Leuten gebracht hat, Gefühl vermittelt hat, was er eigentlich für ein Typ war. Mhm. War schon ziemlich krass, was die sozialen Medien sozusagen, was da abgeht, ihn zu ehren sozusagen.
Ja.
Wie hast du das erlebt, René?
Also ich kenne ja MF Doom noch aus KMD-Zeiten, Third Base, also habe den Werdegang von ihm von Anfang an auch verfolgt und auch seine Neuentdeckung oder Verwandlung, Transformation zu MF Doom. Also ich war natürlich in erster Linie schockiert, weil 49 ist ja kein Alter und habe mich natürlich dann auch dementsprechend in den Katalog komplett wieder eingehört und eingeschlossen und auch wieder erkannt, was der Typ eigentlich für ein Output hatte. Und vor allem, weil er sich immer diesen Mechanismen verwehrt hat, diesen Verwertungsmechanismen und trotzdem seinen Erfolg hatte. Also dieser Gedanke, den der Underground da, er hat das halt bis zum Anschlag gelebt.
Ich glaube, er ist so einer von, es gibt schon mehrere, aber
ja, selbstverständlich,
so dieser personalisierte Gedanke, dass das mit diesem Underground ohne diese Mechanismen im Mainstream, dass es funktioniert, glaube ich. Wenn man das so ein bisschen aufarbeitet, denkt man so, er ist das einer der besten Beispiele teilweise.
Ja, aber man muss auch den Weg davor betrachten. Wenn man sich mal tatsächlich die Rap-Releases Anfang der 90er anguckt. Und warum die Leute heute sagen, guck mal, die Videos damals, die sind so richtig geil gewesen. Jeder Act hatte einen Major-Deal. Überleg mal. Also auch KMD, alle Third Base und so weiter. Und das bedeutet, dass dann natürlich, wenn der Hype dann nachlässt und das nächste große Ding kommt oder ein Paradigmenwechsel in der Musik, wie dann mit P. Diddy und so, dass das alles ein bisschen jiggier wurde, fällt natürlich das andere so weit über den Tisch. Und das heißt, da gibt's große Frustrationspunkte und Momente, aus denen eine Figur wie MF Doom, also von KMD heraus geboren wurde. Und da, er sagt ja nicht, ich mache jetzt Underground, sondern und ich bin jetzt real oder ich bin dies oder ich bin das, sondern man macht das aus einer bestimmten Erkenntnis heraus. Und er hat halt irgendwas für sich verinnerlicht, wie der, sein Partner ist ja auch gestorben. Das darf man alles nicht vergessen. Sein Bruder, der ist ja auch verstorben. Und somit gab es dann das gar nicht mehr, weil der hat ja auch gerappt, wir machen das alles zusammen. Und im Grunde genommen ist dann der MF Doom, ist er halt einen etwas dunkleren Pfad gegangen. Und der hat ihn praktisch eigentlich zu einem Segment geführt, wo so viele Rapper, selbst in Deutschland, der ganze Underground, die ist komplett, oder Taylor the Creator, Earl Sweatshirt, die ganze Avantgarde aus Amerika, die sind alle MF Doom geprägt, auch ein Retro-Gott und so weiter. Und das hat natürlich viel mit den, ja, mit der Verweigerung auch zu tun. Aber das hat auch was mit den Erfahrungen dann eben mit diesem Major-Business auch zu tun, woraus sich so eine Attitude manifestiert, um was es eigentlich auch geht bei kulturellem Hip-Hop so.
Ich denke schon, dass da einige Erlebnisse, also dass da ein bisschen was passieren muss. Das muss nicht immer ans Schlimmste denken, aber dass dadurch, dass sein Bruder da gestorben ist, die hat ein zweites Album parat und der Major Deal ist dadurch einfach geplatzt, dass er nur noch alleine war.
Und
die sagen, nee, das
passt
nicht mehr.
Und wegen einem kontroversen Cover. Wer weiß, ob das jetzt der Vorwand war.
Ja, da sind natürlich, denke ich mal, sind schon viele kleine Faktoren, die eine Rolle spielen und natürlich auch jemanden so, also wenn ich daran denken würde, dass das wäre bei mir so, ich würde auch erstmal so eine Frustschiene fahren und sagen, so, was ist das für ein Scheiß hier? Und gucken, da würde man wahrscheinlich ganz schnell so eine neue Orientierung finden oder seinen wirklichen Pfad, seinen wirklichen Weg einfach finden, so, ne? Dass das so eine Momente einfach so die Türen öffnen wie du, für dein wirkliches Ich. So, ne?
Ich finde das sehr bemerkenswert, dass MF Doom beziehungsweise Zev Love X von KMD nach dieser Zeit oder nach der Ära von KMD er sich trotzdem nach seiner Auszeit wieder zur Musik gewandt hat, weil man muss ja sagen, wenn man jetzt Ende der 80er sich anschaut oder der Übergang zu den Anfang der 90er, da gab es ja wirklich große Gruppen, ne? Da gab es ja A Tribe Called Quest und NWA und die haben so quasi den Markt sozusagen bestimmt und KMD, man muss ja leider sagen, es hat ja leider nicht wirklich krass funktioniert, wenn man jetzt das von dem Mainstream aus der Sicht irgendwie sieht und sich dann trotzdem nicht runterhängen zu lassen.
Ja.
Und Doom hat ja dann auch irgendwie, ich glaube, auf seine Familie aufgepasst, hat sich dann den ganzen Rap-Ding so ein bisschen abgewandt und kam dann aber zurück und dann aber mit so einem, sag ich mal, mit so einem Einschlag dann, also mit seinem alter Ego, mit seiner Transformation, so wie du das auch schon gesagt hast, René, dann wieder so an den Start zu kommen und dann so einen Erfolg zu haben und so einen Impact, das ist schon nicht ohne, finde ich.
Ja, und vor allem halt ein Impact ohne irgendwelche anderen Strukturen. Also das ist halt so ein Impact aufgrund einer Hochbegabung, also was jetzt Reimtechniken angeht. Ja. Auch die Art und Weise seines Vortrags. Unabhängig davon, dass er eine Maske getragen hat und dadurch ein Mysterium geschafft hat, ist es ja immer so, dass man sich fragt, wer ist die Person dahinter? Nur er hat es halt bis zu seinem Lebensende durchgezogen. Ja, andere nehmen ihre Masken ab oder verändern die Masken. Da merkt man, die Maske ist nur ein Tool, aber der ist zu seiner Maske im Grunde genommen geworden und das Einzige, was man von ihm erfahren hat, sind seine übertriebenen Punchlines, seine Reimschematas und vor allem auch ein unaufgeregter Vortrag des Raps, ja, also ganz so smooth, dass man als Laie wahrscheinlich gar nicht so richtig gecheckt hat, wie krass der Typ eigentlich ist. Ne? Weil ja Rap auch schon sehr auf die Außendarstellung reagiert, jetzt im marktkonformen Segment. Das ist natürlich, oh, ich muss jetzt überkrass Ludacris-mäßig flown zu der Zeit, ne? Übergang zu den 2000ern. Ja, und es war ja anscheinend auch die Geburt der alter Egos. Ich meine, Slim Shady hat sich ja auch da, kam ja dann 98 in der Zeit, dann so ein MF Doom. Also das sind ja dann zwei verschiedene Wege, obwohl es eigentlich von derselben Craft herkommt, nämlich teilweise auch Battle Rap, Underground und so weiter. Das fand ich auch interessant. Gerade auch wieder ein Übergang, wie du gesagt hast, erstmal von den 80ern zu den 90ern und dann aber auch noch wiederum der Übergang, wo MF Doom richtig populär wurde für den Underground und auch über das Genre hinaus, Übergang von den 90ern zu den 2000ern, ne?
Es gab aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, es gab auch so ein paar kontroverse Äußerungen von Doom. Mhm. Und er meinte einmal in einem Interview, gar nicht so lange her, ich glaube vor ein, zwei Jahren. Mhm. Und das hatten wir mal als potenzielles Thema für Love and Hate auch mal aufgegriffen, hatten wir dann aber nicht mehr thematisiert.
Ja.
Da hat er dann halt geäußert, dass er eigentlich nicht wirklich Rap-Musik hört und das eigentlich auch nicht mehr so wirklich fühlt, sondern einfach nur des Geldes wegen macht.
Mhm.
Das war so ein kleiner Negativpunkt da in meiner Sicht. Und dass er ja auch schon bei irgendwelchen Live-Gigs ja auch schon welche anderen Rapper unter der Maske halt auftreten lassen.
Ja, also ich habe von dieser Sache mit den Live-Cameos schon gehört oder den Live-Duplikaten. Wir waren mal bei einem Auftritt, da habe ich ihn zum letzten und zum einzigen Mal gesehen. Das war 2014 beim in Aarau in der Schweiz, Make the Hood Look Good. Da war auch Torch, Tony L, Man of Boom. Ich glaube, Chefcat war auch da. Main Source war da. Zumindest in der Konstellation mit Large Pro. Und wie gesagt, MF Doom. Und da war es auch nicht so klar, ob es dann der richtige ist, aber eher so, das ist natürlich ein Mythos. Diesen Grund, also sag ich mal, in diesem Keep It Real Segment ist natürlich sagen, ja, ich mach's nur wegen der Kohle, ist natürlich, findet man per se wack. Auf der anderen Seite ist, ob jetzt nun Underground Lifestyle oder Schickimicki Rap Lifestyle, es ist einfach sehr anstrengend, wenn du 150 Gigs oder 100 Gigs hast. Wahrscheinlich hat er auch viel gesmoked, das weiß ich nicht genau, aber vermutlich. Und er ist vielleicht eher jemand, der wirklich in der Booth ist, die Samples stickt so und die Parts schreibt. Und dieses Rumfahren ist eigentlich vielleicht gar nicht so sein Ding gewesen, könnte man interpretieren. Sind nur Mutmaßungen. Ich habe hier keine Weisheit mit einem Silberlöffel. Und dann so eine Aussage. Ich meine, ich will auch bezahlt werden für einen Gig. Und dann sagen die Leute auch, ja, machst du das nur für Geld? Ich sage, ja, klar, du bezahlst mich dafür und ich komme dann hin und dann rappe ich für Hip-Hop. Also, ich meine, wenn mir jetzt jemand ein monatliches Grundeinkommen zur Verfügung stellt, rappe ich auch umsonst. Die Frage ist dann nur für andere Rapper, ob sie dann noch Bock hätten aufzutreten. Es gibt ja viele Rapper, die sind genial auf Platte, denen sind aber Live-Gigs, weil sie also nicht die Persönlichkeiten dafür sind. Das kann man bei MF Doom ja nur mutmaßen. Aber anscheinend scheint es jetzt nicht so sein Hauptding gewesen zu sein, die fette Live-Show zu rocken wie Materia oder so. Also, oder wie Deichkind. Also, das war halt das Live-Ding, sondern der lebte halt vor allem durch die Tonträger und durch diese Aura über die Aufnahmen, als jetzt durch die mega gefeierten Live-Auftritte.
Ich muss genau, hier mal irgendwo versuchen, dazwischen zu kommen, Leute. Also das ist ja
okay, jetzt kommt es.
Ist ja geil, nur ich versuche original, habe ich schon vor 6 Themen versucht, mal einen Finger hochzuheben, um was zu sagen. Ich habe immer Dan gesehen, wie er versucht hat, auch mal etwas zu sagen.
Es jetzt wird nur noch Falk Schacht, wenn der hier wäre, dann wird nochmal 10 Minuten
länger. Ja, genau. Kurze Frage, dann kannst du irgendwie beim Sender versuchen, um für eine 3-Stunden-Sendung für diese Show hier rauszuholen. Ja.
Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 3 Tage.
Ja, genau.
Okay,
ja. Und das will ich nur mal ganz kurz sagen, das ist total faszinierend und spannend, euch in dieser Runde dabei zuzuhören und auch deinen Blick darauf, denn ich habe bei dem ganzen MF Doom Thema jetzt, also die ganze Zeit immer schon, ich habe nie den Zugang zu diesem Künstler gefunden,
ja,
weil ich ihn nicht so von der Seite betrachten konnte, weil ich nun mal kein Musiker bin, sondern...
Ja, aber pump mal Akkordeon den Track und hör dir den ein paar Mal...
Jetzt mache ich's und jetzt verstehe ich mehr von dem, was ich früher nicht verstanden habe und deswegen ist es so schön, euch zuzuhören.
Ja, ich denke, es gibt sehr viele, oder da zähle ich mich auch dazu, die teilweise einen schwierigen Zugang zu ihm finden, weil da eben also mit seinem avantgardistischen Stil so sehr prägend auf seine Art und Weise ist. Da muss man sich schon anders für öffnen als für jetzt so oberflächlichen Rap, sage ich jetzt mal.
Ja, hundertprozentig. Vor allem halt auch musikalisch, also was da auch für Samples gedickt wurden, also diese ganze Madlib-Era auch, das muss man einfach auch aus diesem Blickwinkel betrachten, wie sehr sie eigentlich wirklich die Musik gewürdigt haben, also die Musikgeschichte auch gewürdigt haben durch das Digging in the Crates.
Auf jeden Fall. Also egal welche Kontroversen da diskutiert werden, ob er live da ist oder ob es nur ums Geld geht oder so, auf jeden Fall hinterlässt er echt eine schmerzhafte Lücke. Er war echt ein cooler Rapper, ein guter Rapper, ein guter Styler und ein begnadeter Beatbauer einfach auch. Er hat ja nicht nur Beats bauen lassen, er war ja selber ein sehr, sehr guter Beatbauer, hat ja sehr viele Beat-Releases, Instrumental-Releases gemacht. Und da werden wir noch lange eine Träne verdrücken, glaube ich. Ich meine, 49, scheiße.
Ich merke richtig gerade, wie ich wieder ein kleines bisschen stolz auf meinen leitenden Redakteur Bass werde, der quasi eine Abmoderation hier formuliert hat.
Ah, okay, das war's jetzt. Also bis nächste Woche.
weil er gemerkt hat, dass wir mit Thema 1 jetzt schon wieder die Hälfte der Sendung vollgepackt haben. Deswegen mache ich mal diesen Cut jetzt hier. Ihr sucht euch einen Song aus, dann spielen wir den und dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch bei Love and Hate auf der Redaktionsliste haben.
Ja, wieso? René hat doch gesagt, er kennt MF Doom schon seit Tag 1, also KMD, Dan, KMD, schieß raus. Gasface Refill. Also,
ja, Gasface Refill.
Ja, Gasface war natürlich einer der Tracks, mein Song überhaupt. So, der von Third Base und natürlich. Da war ja auch.
Da habe ich sie wahrgenommen dann über YoMTV. Ganz weil wir fanden dieses MC Hammer Bashing, fanden wir total geil und.
What do we think about Hammer?
Adolf Hitler wurde auch da gebasht.
In diesem Sinne, geht gleich weiter. Ja, der auch. Zu Recht, wie ich finde. Gleich weiter bei Love and Hate. Backspin. Love and Hate mit Nico Down und Bass geht immer noch weiter und unserem Stargast heute, MC René, ist bei uns. Yeah. Und es ist eine Diskussions- und eine Austauschfreudigkeit hier in diesem Raum, die ist kaum zu übertreffen. Deswegen wird das nächste Thema, das wir haben, glaube ich, noch intensiver. Und ich entschuldige mich jetzt schon bei euch da draußen, wenn wir diese Woche es nur geschafft haben, zwei Themen in der Sendung unterzubringen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also, was ist das nächste Thema, Bass?
Das nächste Thema, also die letzten Monate war ja immer mal wieder Breaking oder das B-Boying und Breakdance als olympische Disziplin und es kam immer wieder ein paar coole Artikel raus. Der letzte Artikel, über den ich gestolpert bin, war von Watson, von der Plattform Watson aus der Schweiz. Breaking wird erster olympischer Tanzsport, doch nicht alle freuen sich. Da wurde unter anderem Crazy von der Crazy Force Crew interviewt oder mit ihm wurde über das ganze Thema gesprochen, weil er ist da nicht so ganz auf dem gleichen Nenner wie viele andere, die sich richtig freuen darüber, dass Breakdance bzw. B-Boying olympisch wird. Er hat da so, ja, nee, seine Zweifel nicht, aber er übt Kritik, sagen wir mal so.
Was hat er denn gesagt?
Naja, für ihn ist es ein zweischneidiges Schwert, dass also dieser Grundgedanke verloren geht, dass so ein bisschen, also dass das erstmal so, wenn man ganz runterbricht, sagt er, ne, Olympia ist Sport, natürlich ist Breakdance, B-Boying auch Sport, aber letzten Endes ist das B-Boying als Kunstform entstanden. Und er befürchtet, er hatte Angst, dass dieser kulturelle Aspekt, dass der so ein bisschen verloren geht unter den ganzen Regeln, die dann irgendwann das Olympische Komitee aus sportlicher Sicht da rein projiziert oder reindrückt in diese ganze Thematik.
Ja, es ist halt dieser grundsätzliche Gedanke, Hip-Hop kommt von der Straße, die Kultur soll bleiben, wo sie ist, sie entstanden ist.
Ist so ein bisschen Sellout auch. Also ist irgendwie, wenn man das muss, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, ist vielleicht auch sogar so ein bisschen, wenn man dieses klassische Underground und dann ich habe einen Major Deal und machen so, dann kommt der A&R und sagt so, ja, komm mal, du brauchst eine Sängerin und noch ein bisschen Audio-Tune.
Jetzt bist du in den 90ern, Alter.
Die Frage lautet ja, also erstmal müsste man über den Begriff, also Sellout sprechen oder den halt so ein bisschen mal definieren, als jetzt nur als Kampfphrase zu verwenden.
So wie Bass das immer macht, meinst du, ne?
Ja gut, aber er geht davon aus, dass der Begriff Sellout kommt ja eigentlich aus dem afroamerikanischen bürgerrechtlichen Kontext, dass man das, was man ist, seine Identität, seine Wurzeln, so Roots, nicht ausverkaufen soll, damit man soll sich nicht selber verleugnen. Das ist eigentlich No Sellout, also dass man sich selber nicht verleugnet und so. Ich meine, damals Fight the Power, so er rappt ja, Elvis ist für ihn kein Held, weil er die Musik von anderen Leuten, also von Afroamerikanern genutzt hat und sich kulturell angeeignet hat. Also wir reden halt dann vielleicht über eine kulturelle Aneignung. Die Frage müsste aber lauten, wer ist denn im Olympischen Komitee und setzt dann die Bedingungen, unter denen Breakdance eine olympische Sportart werden darf, fest? Also sind das Leute mit Fachkenntnis übers Breaken, B-Boying mit der Hip-Hop-Kultur? Ich finde, das wäre schon konstruktiv als, jetzt kommt Nico.
Nee, ich will damit immer nur zeigen, dass ich danach dann was sagen kann.
Ach so, das wusste ich gar nicht. Das Zeichen des Melden ist praktisch, rede noch zwei Sätze und gib ab dann. Staffellauf, auch olympisch, oder?
Quasi, genau. Okay. Also ich hab mich vor zwei Jahren mit Thomas Hengröter mal darüber
unterhalten. Und er ist ja da in näher an Olympia aufgrund der jahrelangen Battle of the Year Veranstaltung. Das ist ja auch ein Wettkampf.
Genau, und ich glaube, also er ist damit dran und er hat mir davon eine Taskforce erzählt, die das Bewertungssystem auch quasi erarbeiten sollen. Und das sind alles Faktoren, die mir so gezeigt haben, zumindest ein Gefühl dafür gegeben haben, ey, da sind zumindest nicht Leute dran, die jetzt keine Ahnung davon haben und die dann einen Ballettschuh draus machen wollen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber ich kann trotzdem den Ansatz von Crazy verstehen.
Ja, der Ansatz, wo er meinte, also es gab ja, also wir jetzt als Hip-Hop-Kulturschaffende und Agierende und darüber Berichtende kennen ja das elende Geschichte darüber, wie mit welchen Klischees jeder einzelne das Element von der Hip-Hop-Kultur eigentlich immer missverstanden wurde. Die Rapper mit ihren Caps und ihren Yo-Yo-Bewegungen, die Breaker oder B-Boys mit ihren, die drehen sich total auf den Kopf oder so. Ich habe da früher in den 90ern, weil ich auf Street-Style-Tour mit Storm und Swift, damals Battle Squad war, hat mir Storm das auch mal erklärt, was er zum Beispiel an B-Boys auf Hip-Hop-Jams ungeil findet. Nur, der kann eine geile Windmile und hier und da, aber der Typ ist einfach mal verdammt nochmal nicht im Takt. Und letztendlich, also das,
oh
das
ja,
hat,
das ist,
und
das aber war, das, genau das ist die Sache, die viele nicht merken. Und ich grätsch da auch nochmal rein und genau das ist ein Absatz, wo Crazy das eigentlich so ganz gut beschreibt. Wenn ich das mal kurz vorlese, Crazy glaubt, dass man auf Spektakel setzen wird und Power-Moves höher gewichtet werden als beispielsweise Top-Rocks oder Footwork. Und gerade diese Top-Rocks-Footwork, da zählt dieser Takt zur Musik, also im Takt zur Musik tanzen und alles, was du schon gesagt hast, René, das ist so wichtig. Und das groovt so, das ist so, also ich beschwere mich auch immer, wenn Rapper sagt, ey, das ist ein doper Rapper, der wird gehypt, wenn wir wieder beim Rap sind, aber ich kann ihm nicht folgen. Ich höre Musik und ich höre Rap, aber beides passt rhythmisch nicht zusammen. Und das ist beim B-Boying ja ähnlich. Das heißt, ich möchte einen Tänzer zur Musik sehen.
Das heißt, dass B-Boying oder das Breakdance bringt von seinen Grundveranlagungen im Grund, also von seiner Grundstruktur, wie es aufgebaut ist, eigentlich mehr mit, als man in Olympia inkludieren kann. Das heißt, ist denn auch dann der rhythmische Aspekt, wird er auch als sportlicher Aspekt gewertet? Oder geht es rein um, guck mal, der kann jetzt 200 Headspin. Ich vermute auch, dass wir jetzt nicht die Ersten sind und vor allem auch nicht im Komitee von Olympia. Die haben wahrscheinlich auch darüber diskutiert und wie Nico gerade gesagt hat mit dem Herrn Gröter, ist ja auch jemand dabei, der ja auch diese Brücke eventuell schlagen kann. Da ist natürlich eine Gratwanderung zwischen dem Kompromiss, der wahrscheinlich getroffen werden muss, ne, ob der dann irgendwie letztendlich Breakdance nur zu einer Sportart degradiert, obwohl eigentlich so viel Kunst da drin steckt, im Tanz selber. Mit dem Tanz erzähle ich eine Geschichte, ich habe den Rhythmus. Das ist halt natürlich schon eine Kritik, würdiger Punkt, ohne dass ich natürlich weiß, wie darüber jetzt diskutiert wird. Wir sind ja jetzt auch nur hypothetisch und können nur vermuten, der hat das gesagt, der hat das gesagt.
Ja, der Punkt ist ja, was das alles angeht, bezogen auf Olympia, dass rhythmische Sportgymnastik oder Eiskunstlauf genau das ja auch schon seit Jahren durchspielen. Warum hat der eine 6,0 und warum hat der andere 5,9 für seine Performance bekommen? Das ist ein Problem, das du nie ganz gelöst bekommst, aber das, wo
weil
sie
das ja komplexer versuchen, ist. Ja, das ist ja was anderes als im Weitsprung. Da geht es ja darum, wie weit du springst. Ne? Ja, und nicht, da ist jetzt nicht noch, aber das echte Weitspringen, da geht es nämlich auch noch um die Fingertechnik, die dann beim Sprung machen. Ja, ja, das ist nämlich damals ein Streetcode gewesen, dass die Bullen kommen.
Ich knöpfe noch eine weitere Frage dann.
Ja.
Wäre es denn für euch in der Runde hier geil, wenn ihr Olympia anmacht und dann seht ihr auf einmal Breakdance-Legenden-Crews da?
Also ich finde, für mich ist das, ich verstehe eure Meinung, ich bin auch voll und ganz bei euch. Ich kann auch die Kritik verstehen, aber ich glaube, unterm Strich gesehen ist es für mich eine coole Sache, dass ein kultureller Aspekt aus dem Hip-Hop einfach so in die Öffentlichkeit gerät und vielleicht dadurch auch so einen kleinen Schub noch bekommt. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen genervt, dass immer nur wieder der Fokus auf dem Rap ist. Für viele ist Hip-Hop nur Rap. Die wissen gar nicht, dass Breakdance mit dazu gehört und die ganzen anderen Elemente. Ja. Deswegen hoffe ich inständig, dass bei den Olympischen Spielen dadurch auch mehr Leute wirklich auf diesen kulturellen Aspekt kommen.
Also ich muss mich der Meinung anschließen, auch wenn ich auch kritisch gegenüber dem, wenn es jetzt nur auf den Sport fokussiert bin, weil es einfach viel mehr zu bieten hat, was auch zur Essenz und zur DNA dieses Tanzes gehört, freue ich mich natürlich, dass das eigentlich geschieht und das ist immer ein zweitschneidiges Schwert, wie sehr doch dieser Hip-Hop, dieses from nothing to something und einfach was machen, wie sehr das auch wirklich aber auch in allen Aspekten, also Mode, Rap, Kunst, also Graffiti, Malerei, wie sehr das überall bis ganz in die ins Establishment so krass einsickert und das, dieser Prozess ist sehr, sehr lange und ich meine, wir leben ja in einer Verwertungsgesellschaft, die ja auch einen gewissen Profit generieren muss, wobei natürlich Olympia nochmal ein anderer Gedanke dahinter ist und der olympische Gedanke, den finde ich, den kann man schon auch mit dem Hip-Hop-Gedanken oder mit dem B-Boy-Gedanken, also so dieses auch dieses Community, dass man halt auch was zusammen macht und auch und um die Überwindung der eigenen Grenzen geht, ne, der menschlichen Grenzen. Das ist ja auch beim B-Boying das Faszinierende, wenn du merkst, was jemand eigentlich machen kann mit seinem Körper, wie er sich bewegt, was er für Bewegungen, für Moves macht. Und da finde ich, ist das schon nicht so abwegig, dass es irgendwann mal eine olympische Disziplin wird. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Rap, der macht zwar seinen populären Move, aber das B-Boying ist ja nach wie vor einfach auch einem anderen Strang so unfassbar large, wie viel Talente es auf jeden der Welt gibt. Jetzt mal diese Getränkehersteller-Dinger. Faszinierend, wenn Menschen porträtiert werden aus Afrika, aus Asien, Geschichten, die auch wie meine Geschichte oder wie deine Geschichte sein können, die dann den Zugang zur Welt über den Tanz gefunden haben. Das ist doch einfach die beste Punchline überhaupt für Olympia. Und es ist ja nicht so, dass Breakdance auf Olympia zugekommen ist, sondern umgekehrt, weil nämlich die Sache lebendig ist.
Ich bin gespannt. Ich bin noch gespannt, wie diese ganz klassische Hip-Hop-Attitude, I am somebody, ich bin der Dude im Ring. So, ich bin gespannt, wie wenn so ein klassischer B-Boy-Battle stattfindet. Ihr wisst Bescheid, was da abgeht, wie man sich da zeigt, wie abgewichst man quasi da zeigt, ob Olympia das quasi zulässt oder wie Olympia und die Zuschauer in bei Olympia darauf reagieren.
Hoffentlich wird das nicht so ein Hype-Awards.
Sorry, ja. Ich bin gespannt. Also ich bin auch ein bisschen zweischneidig. Aber ich freue mich auf die B-Boys in Olympia oder bei Olympia.
Ein Ansporn.
Irgendwie die würden dahin passen, so, weil jeder Breakdance-Event, auf dem ich bisher gewesen bin, jede Veranstaltung hatte immer so ein krass geiles Gefühl von Gemeinschaft. Jeder kennt jeden, das ist wie eine riesengroße Familie. Und Olympia verkörpert ja dieses genau auch so für die ganze Welt. Also vom Mindset her passt das. Ich bin gespannt. Ich werde hinfahren. Also
du fährst, wo ist denn das? In Paris? Oder?
Paris 2024. Ja. Ich werde auf jeden Fall
dann
hinfahren.
Dann noch in Paris, ey. Da, wo es auch die krassesten B-Boys gibt und so. Vielleicht ist dann Storm auch in der Jury. Er wäre eigentlich der Typ dafür, meiner Meinung nach.
Also Crazy Legs ist irgendwie Berater oder auch mit in der Jury. Irgendwie. Also auf jeden Fall hat er seine Finger drin, auch wenn er gerade so einen Skandal hat, was das angeht.
So, das habe ich gar nicht mitbekommen über den
Kann man auch mal drüber sprechen oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwo auch gelesen, dass Crazy Legs da als Berater, Juror, auf jeden Fall auch seine Finger mit im Spiel hat, was das angeht. Wäre ja nicht falsch, ihn damit einzubeziehen. Auch ein Storm würde für mich in so ein olympisches Komitee ganz gut reinpassen. Ja, genau. So oder so, warten wir mal ab, was passiert. Bis 2024 läuft noch viel Wasser die Elbe runter. Und spätestens dann, wir können es eh nicht verhindern. Es wird da sein. Also, ne, freuen wir uns drauf. Was hören wir? Jetzt gibt es irgendwas.
Wir hören,
wo ich breaken kann jetzt, ne?
Hören wir jetzt was.
Ja. warum breaken die B-Boys eigentlich immer so auf 90 BPM-Beats? Nein, wir hören einen von den derbsten B-Boy-Breaks überhaupt, würde ich sagen. Herman Kelly, Dance to the Drummer's Beat.
Yeehaw, Love and Hate, gleich geht's weiter.
Backspin. Ihr könnt euch das so vorstellen, Leute. Wenn Love and Hate produziert wird und wir machen eine Live-Aufzeichnung auch fürs Radio und wir haben DJ dabei und solche Liebhaber der ganzen Kultursache wie unser Chefredakteur Base und unser Gast MC René, dann sind auch die Pausen hier sehr informativ, die wir nicht mitlaufen lassen könnten. Haben wir nicht.
Aber
so haben wir jetzt
mit.
Ja, genau, so haben wir jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, um noch ein bisschen Themen durchzugehen. Und da wir bisher ja schon sehr weit gekommen sind mit zwei Themen in dieser Sendung, hat sich Base überlegt, wir nehmen jetzt nochmal eins, um mal richtig das Diskussionsfass aufzumachen.
Weiß ich gar nicht. Ich denke ja immer so, okay, jetzt das ist ein Diskussionsthema, so dass wir sind ja hier zum Diskutieren, ne?
Nee, aber
zum
ich find's
lockeren,
geil.
Netten Reden so. Aber,
ich find's geil. Da geht's gleich. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, der jetzt kommt.
Ja, okay.
Auf jeden Fall habe ich ein Thema gefunden aus Übersee. Es geht um DMC von Run DMC und zwar hat er ein Gespräch gehabt mit den Leuten von NME.com, auch Network. Sind NME nicht die, die auch hier Tiny Desk machen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das sind die Tiny Desk.
Okay.
Die Tiny Desk Plattform, die das da releasen.
Okay.
DMC war da zu Gast und hat mit denen gesprochen.
Und da ging es so ein bisschen darum, 5 things we learned from our in conversation with video chat with DMC. Also sind so Sachen, er hat so 5 Dinger rausgehauen, so das ist Fakt.
Also Thesen, seine persönlichen Thesen, oder?
Genau, seine persönlichen Thesen auch über die Hip-Hop-Kultur und alles Mögliche.
Was hat er gesagt?
Es geht gleich los, dass er eine These reingefeuert hat. Kraftwerk schuf Hip-Hop. Das ist schon mal so,
ja.
Das muss ich erst mal lesen, so. Ich möchte an der Stelle ja ganz kurz betonen, dass es ja immer dieses Meme gibt, dass Flair, der Rapper Flair, ja im Prinzip immer alles erfunden hat. Mhm. Dass es alles seine Idee war. Rückschlüssig wäre das dann ja, weil Kraftklub eine deutsche Band ist.
Kraftwerk.
Ja, Entschuldigung, nicht Kraftklub, Kraftwerk. Oh, ganz böser Fehler. Kraftwerk, eine deutsche Band ist, dass Hip-Hop ja in Wirklichkeit dann eine Erfindung von hier ist.
Also,
aber...
Ja, weiß ich nicht. Ich hätte was, ich da...
Bass fängt schon an. Bass fängt schon ganz rote Wagen. DMC hat es ja auch irgendwo so gesagt, ne?
Africa Bambaataa hat's gesendet. Da muss man ja aber auch sagen, dass dann auch die ganze, sowieso, wo man eher, ich finde, wo man das eher anwenden kann, und ist halt, dass die ganze elektronische Musik, Techno und das alles, was daraus hervorgegangen ist, ohne Kraftwerk nicht geschehen wäre. Hip-Hop wäre schon entstanden, weil die Leute sich ja auch aus anderen durch die Sampling-Kultur, also der den Sampler erfunden hat oder dass man überhaupt so Schnipsel loopen kann, der ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Synergien geschaffen worden sind. Kraftwerk hat einfach ein neues Zeitalter manifestiert durch Technologie. Es ist Zeitalter.
Ja. Wie heißt denn der letzte Titel, vorletzte von deinem Song? Das war auch so doppeldeutig.
Ein Schritt zurück.
DMC, du musst da eingreifen, wenn du was sagen willst. Sonst funktioniert das nicht.
Ich warte noch, Bass ist genau das Gleiche sagen.
Ich verliere sonst meinen Faden. Da muss ich noch einen Satz sagen. DMC,
sehe ich nicht so. Wenn man DMC so
verfolgt in den sozialen Medien, hat er immer mal wieder was gebracht.
Ja.
Und man merkt, dass er die Hip-Hop-Kultur liebt. Erstmal so auf den Punkt gebracht.
Auf jeden Fall.
Und er ist ja auch, wenn man sagt, so DMC, Run DMC, Oldschool. Nein, vor Run DMC war die Oldschool und da waren noch ein paar Urväter. Mhm. Und er versucht immer diesen Leuten auch ihren Respekt zu geben. Und er versucht den Leuten und der Community immer beizubringen, pass auf, Run DMC, wir waren zwar die Ersten auf MTV mit einem Rap-Musikvideo und dadurch wurden wir
und
irgendwie
mit
so...
Und mit einem fetten Deal mit Adidas.
Wir sind so die Urväter. Nein, aber da waren noch ganz andere Leute. Da waren Curtis Blow, da waren alle möglichen Leute, die noch vor mir Funky 4 Plus One, so 1000 Leute können wir nennen, und er versucht ja immer diese Leute ins Boot zu holen, sagen, pass auf, guckt euch die Geschichte an, was da passiert ist, und so ähnlich war es eben auch, wie er gesagt hat, so ist ein bisschen übertrieben mit Kraftwerk, wurde auch so ein bisschen dargelegt, aber Kraftwerk waren auf ihre Art und Weise, Synthesizer-Musik war hart im Kommen und alles war, aber Kraftwerk waren die Ersten, die sich so ihre eigenen Synthesizer-Burgen gebaut haben, haben aus nichts etwas erschaffen, und das vergleicht er eben auch so ein bisschen mit dieser Hip-Hop-Kultur, aus nichts etwas machen. So.
Ja, aber es ist ja nur ein Vergleich, weil es ist nur ein Vergleich, und der musikalische, man müsste das anders formulieren, der musikalische Impact auf Hip-Hop-Musik war gigantisch von Kraftwerk.
Auf jeden Fall.
Aber Hip-Hop gab es ja schon davor. Also das, was spät, da, es gab Hip-Hop schon davor, da hieß Hip-Hop noch gar nicht Hip-Hop. Und finde ich, von daher würde ich, stimme ich dem nicht überein, wenn er das so gesagt hat, sage ich, nein, ich sehe es anders.
Also ich muss sagen, Jungs, ich weiß nicht, wie ihr das fühlt, aber ich bin echt kein großer Freund von diesen Elektro-Sounds. Also das ist alles die Ära, die ich respektiere, to the fullest, weil sie gehört mit dazu. Aber ich feiere einfach die Sounds.
Wo steigst du ein? Mali Mal, oder?
Nee, ich finde auch Bambaataa und Soul Sonic Force hier finde ich einfach nicht so geil. Also diese elektronischen Sachen, das ist überhaupt nicht bei mir reingekommen. Das ist
geschmacklich, aber wir haben ikonische Tracks gemacht.
Ich glaube, das müssen wir vielleicht von dem Soundbild ab. Also die Meinung, die dahinter steht von ihm, das ist aber genau das, wo das ich fühle, was wir alle hier fühlen, was Dan auch fühlt mit seiner Soul-Musik. Ich komme auch eher von dieser klassischen, von dieser Soul-Musik und nicht von dieser elektronischen Musik, aber Kraftwerk. Also wie gesagt, Kraftwerk war ein Teil von dieser Sampling-Geschichte und Bambaataa hat es erkannt und sagt, das ist einen coolen Vibe gesampelt und einfach und ob er nun, er hätte jetzt auch, keine Ahnung, irgendwelche Meters oder Staple-Singers samplen können und dann wäre das auch anders abgegangen vielleicht bei ihm.
Zeitgeist, so. Weil damals war Kraftwerk der Zeitgeist, ne?
Die Frage ist ja vielleicht, was wäre, wenn Sampler schon Anfang der 80er Jahre gegeben hätte? Hätte dann, wäre der Sound dann in eine andere Richtung gegangen oder wäre das dann doch eher auf 808-Style und Drum Machines
Das geht aber mehr in die Sliders-Paralleluniversum-Richtung jetzt. Ne? Sliders ist die Serie. Was wäre, wenn das so.
Ja, das habe ich mich schon immer mal gefragt. Was wäre, wenn die schon 1980 irgendwie so, keine Ahnung, 5 Sekunden samplen?
Oder was, was wäre 1939 oder so? Da gab es ja noch keine recordete Musik. Hätten die gar nicht Steine gesampelt oder
so? Stell dir mal vor, das ist Breakdance schon 33 gehabt. Hätte so andere Sachen auch.
Wer der Zweite Weltkrieg verhindert wurde, wer weggebattelt worden.
Weißt, mit Graffiti, Rap, so Faker, und Faker. Ihr müsst euch mal überlegen, wenn ihr mit Leuten redet, die nicht... Ihr müsst euch mal reinversetzen mit Leuten, Familie, andere Freunde, die nicht so aus der Hip-Hop-Kultur kommen. Wenn ihr über Rap-Musik oder Hip-Hop und so und sagt, oh, du hörst ja voll die Rap-Musik voll oder bist voll der Hip-Hop und so. Und ich komme manchmal zurück und sage den Leuten, ja, ich höre Rap-Musik, aber ich höre Rap-Musik, weil ich Soul-Musik liebe. Oder ich mache Rap-Musik in meiner neuzeitlichen Form, weil ich Soul-Musik liebe. Mhm. Und so ähnlich sehe ich das bei Bamberta auch. Also seine elektronische Rap-Musik, die er gemacht hat, die basiert auf elektronischen 70er Synthie-Funk oder Synthie-Sound. Und so ist es ja auch. Er liebt Kraftwerk und er möchte einfach sein Kraftwerk in die 80er, in seine Neuzeit, in seine Gegenwart transportieren. Mhm. Und denke mal, so kann man das auch ganz gut erklären. Und auch die neue Generation heute, die kennen eher so die 90er, die samplen inzwischen dann irgendwie Eurodance und sagen, ich möchte den Eurodance-Sound in meine 2010er packen, weil ich habe das damals irgendwie als Kind
oder
gefeiert.
Oder die 808s.
Und jetzt rappe ich drauf. So, ne? So, ich denke mal, das ist so ähnlich. So, natürlich, ich bin bei Dan, ich bin auch eher der Soul Brother Number One, aber ich kann den Gedankengang dahinter echt gut nachvollziehen.
Zweite These von DMC.
Zweite These,
schaffen wir noch eine.
Warte, ich musste ganz kurz, habt ihr diesen Moment gerade mitgekriegt?
Welchen?
Deswegen habe ich ihn wirken lassen, da war eine Sekunde Ruhe.
Ja, einmal alle durchschnaufen.
Hat keiner was gesagt.
Es fühlte sich auserzählt an, also dass es verschiedene Standpunkte gibt, aus denen man jetzt auch
Rap oder Hip-Hop-Musik die zweite betrachtet. These beruht so ein bisschen darauf. Er hat gesagt, okay. Es ist natürlich völlig normal, Run DMC zu hören, zu mögen, als auch einen Kenny G. Kenny G ist ein Flötist, Saxophonist, glaube ich.
Ja.
Inzwischen auch, glaube ich, Anfang, Mitte der 60er, also in den 70er, 80er Jahren, sehr berühmter Trompeter, Flötist, Saxophonspieler. Wo man sagt so, höre ich eher die alten Sachen, 70er, 80er Jahre Musik oder höre ich modernen, rockigen Rap-Musik oder kann man ja auch auf heutige Zeit projizieren. So, ne? Es funktioniert beides. Es funktioniert einfach beides, weil beides befruchtet sich auf eine Art und Weise. Ne? Run DMC samplet ihn. Ne? DMC hat ja eben auch gesagt, Kenny G, super dope, den kann man geil samplen, der hat coole Sachen released. Dadurch werden wieder andere Leute auf Kenny G aufmerksam, die seine Originalsachen hören wollen. Hat alles so seine Daseinsberechtigung. Das finde ich ganz cool, dass ich das wellenartig aufbaut und dass auch denn die Alten denen auch Respekt dadurch gezollt wird oder wieder entdeckt werden, so, ne?
Klar.
Ja, ich glaube, unterm Strich hat er halt in diesem Interview hat erzählt, also für mich ist das Wichtigste hängen geblieben, dass es einfach keine Grenzen und keine Mauern gibt im Hip-Hop, sondern dass die auch schon zu der Zeit, als die auch aktiv waren, und man sieht es auch bei zum Beispiel Walk This Way, wo Run DMC mit Aerosmith was zusammen gemacht haben, und hat auch erzählt, dass Steven Tyler im Studio war und dann zu Jam Master Jay gesagt hat, zeig mir mal, wie man auflegt. Also die ganze Barriere, egal wo du herkommst, egal wie deine Herkunft, wo auch immer du herkommst, wir sind Hip-Hop, wir machen Musik und das ist das, was zählt. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Aussage auch, die DMC dann gemacht hat.
Er hat ja so ein bisschen diese, wollen wir das nicht zu vertiefen, aber so ein bisschen diese Rassismusdebatte, die ja auch gerade seit Monaten auch oder
jetzt
DMC
auch hat, kommt jetzt zur nächsten These mit dem Thema Rassismus oder zum Thema Rassismus. Oder?
Okay. Er hat es ja so ein bisschen angesprochen. Es geht um Vibe bei Musik, ne? Wenn man sagt Hip-Hop, das ist halt so ein Ding aus den Ghettos, das ist ja mit viel, ne? Man sagt, das ist die Musik der Schwarzen, ne? Wenn man immer so, nee, es ist nicht Musik der Schwarzen. Klar, es ist da sehr prägnant und sehr präsent. So, aber natürlich, es geht das erstmal um den Vibe, um die Good Vibrations. So, ne? Das ist eigentlich egal, welche Rasse du bist, sage ich jetzt mal so. Ne? Das ist, ob du.
Ne? Rasse gibt es ja nicht, ne?
Nee, gibt's ja eben nicht. Ne? Wir sind ja alle Herrenbürger. Wir leben ja alle unter der gleichen Sonne. So, ne? Egal, wo ich herkomme, wenn der Vibe stimmt, dann stimmt er einfach so. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. So.
Ja, es ist aber doch, finde ich, schon ein Thema. Also da sprechen wir, wenn wir über die Musik reden, schon dann auch über kulturelle Aneignung, wie das damals im Rock'n'Roll stattgefunden haben, wie das damals im Rock'n'Roll stattgefunden hat. Gab's das ja auch im Hip-Hop, nur Hip-Hop-Musik oder Rap-Musik ist einfach so ein Sprachrohr eben für die Ungehörten gewesen, dass es was mit sozialen Verhältnissen zu tun hat. Also wir haben uns auch als Jugendliche abgehängt gefühlt, oder ich in meinem speziellen Fall, weil mein Vater Marokkaner war und meine Mutter Deutsche, und was war ich denn nun? Für mich war Hip-Hop das Auffangbecken, wo ich den Austausch irgendwie mit Leuten haben konnte, die waren so alt wie ich, die haben so gedacht wie ich, die kommen aus ähnlichen Verhältnissen. Da hat es auch keine Rolle gespielt, ob der eine reich war oder der andere arm. Es war einfach unser Refugium und so. Und das, glaube ich, die ungebrochene Kraft und Energie von Hip-Hop an für sich, ne? Und auch als Punchline jetzt gegen Rassismus, aber Rap-Musik, also wie wir es haben in der heutigen Form, ist ja natürlich auch nur die Leute oder Protagonisten, die oder Protagonistinnen, die das machen, sind ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und wir haben das ja jüngst ja auch im Rap gehabt, dass Leute mit Rassismen um sich werfen, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Man kann nicht sagen, ja, du bist ein Rassist, aber du hast Rassismen. Und das ist halt das Gefährliche, meiner Meinung nach, wenn man diese Roots nicht kennt. Man muss schon wissen, wenn man Rockmusik macht, wo das herkommt.
Auf jeden Fall.
Man muss auch wissen, wenn man Hip-Hop-Musik macht und praktisch von dem partizipiert, wo andere Künstler von Major-Labels ausgebeutet worden sind oder was weiß ich, muss man schon wissen, auf welchen Schultern man steht, weil sonst bedient es dieselben Mechanismen wie zum Beispiel Diskriminierung, nämlich Ignoranz. Und es geht ja nicht um Ignoranz, sondern um Offenheit. Und man muss dann natürlich auch unterscheiden zwischen seinem persönlichen Geschmack und einer objektiven Beurteilung von irgendwelcher Musikrichtung, als wenn man ständig nur seinen eigenen Geschmack mit Kompetenz verwechselt und so weiter. Und die Geschichte, also gerade Rapmusik, sowohl in Deutschland als auch in Amerika, wir haben einen unfassbar, einen wunderschönen großen Baum mit vielen Ästen. Manche sind verdorrt, manche wachsen wieder neu weiter. Und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man, sag ich mal, sehr viel Geld mit der Musik verdient. Man muss nicht die Vergangenheit feiern, aber man kann sie wenigstens erkennen oder man darf sie auf jeden Fall nicht verleugnen. Und dann sind wir wieder bei, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Ich hoffe, das war jetzt nicht
ich bin
zu weit vom Thema.
Ja, oft in deinen Artikeln beschrieben, dass man...
Ja, aber es ist eine Sache, die dabei total wichtig und spannend ist. Wir können ein Special machen, in dem wir, mein lieber Bass, mit René zusammen den Hip-Hop-Baum ergründen.
Ja. Den er hier quasi auch angedeutet hat. Nico weiß, was auf ihn zukommen würde, und ich kann mir das auch vorstellen.
Machen wir aber. Aber wir müssen Schluss machen.
24-Stunden-Talk.
Ah, okay, wir müssen Schluss machen.
Das waren zwei Thesen von DMC.
Ja, wir haben die Sendung ist vorbei. Wir haben es geschafft. Eine Stunde. Backspin, Love and Hate.
Okay.
Danke, René, dass du dabei gewesen bist.
Gerne.
Aber du kannst jetzt schon davon ausgehen, du musst wiederkommen. Also
ja, na klar, komme ich wieder.
So schnell wie möglich, damit wir diese Diskussion weiterführen können. Es ist mir eine... Ey, ich habe noch nie so lange hier gesessen und einfach nur zugehört, was ihr da geredet habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und... Base, wir reden über die Hip-Hop-Podcast-Baum-Hip-Hop-Baum-Podcast-Reihe.
Der Baum des Respekts.
Baum des Respekts. Das pitche ich dann bei René und dann gucken wir mal, vielleicht ist er dabei.
Ja.
Dir viel Erfolg fürs Album, das kommt.
Danke.
Die Tage.
22.01.
Genau. Und kauft es bitte, Leute. Kauft es.
Hey, habe ich schon längst an Tag 1 schon direkt bestellt.
Direkt bei Crackpack. Yeah, killer.
So muss es sein. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei Love and Hate. Bis dahin, macht's gut. Danke, Jungs. Und Leute. Bis
Peace
bald.
Out.
Tschüss.
Peace.